Und ich bin einfach in mir unglaublich unruhig, deshalb bitte ich euch einfach, euch vom Herrn das geben zu lassen, was für euch ist. Es wird ein bunter Blumenstrauß und ein großes Potpourri und jeder nimmt sich das, was für ihn ist, was Gott für ihn vorbereitet hat. Wir sind gestern auf der Autobahn gewesen und dann haben wir mehrere Wohnmobile natürlich gesehen und unter anderem war eins unterwegs, da stand drauf, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Und wie wunderschön, Träume zu leben ist doch einfach toll. Ich meine, jeder von uns hat doch Träume. Ich meine, schon als kleines Kind wachst du auf und hast schon Träume. Du willst groß werden, selber können, was Besonderes erleben und irgendwie wirst dann wirklich irgendwann groß und musst selber können. Und dann werden die Träume einfach ein bisschen anders. Dann gibt es vielleicht so einen Traum, eine Ausbildung zu bekommen, einen coolen Job zu kriegen, eine Familie zu haben, eine glückliche Ehe zu führen, liebe Kinder, ein gesundes Leben, viel reisen, was auch immer eure Träume sind, so sind. Und es wäre jetzt total spannend, von jedem zu hören, was jeder so auf dem Herzen trägt als Traum. Und ich habe mich jetzt seit ein paar Wochen schon damit beschäftigt, was ist eigentlich Gottes Traum? Meiner ist ja nett. Aber was hat sich Gott eigentlich gedacht, als er Menschen gemacht hat? Ich lese seit mehreren Jahren in einem Jahr durch die Bibel, weil es schwierig für mich ist, disziplinarisch etwas einzuhalten, brauche ich halt ein bisschen länger. Aber je mehr Zeit ich mit der Bibel verbringe und je mehr Zeit ich mich mit dieser Frage auseinandersetze, wozu oder was bewegt Gott, was ist Gottes Traum, warum gibt es uns, desto mehr wird es für mich deutlich, dass es einen roten Faden gibt und desto ernüchternder wird es für mich. Ich nehme euch auch gleich mit rein, warum oder was da meine Hintergedanken dabei sind. Ich gebe euch mal die Antwort, worauf ich bisher gekommen bin. Warum oder wovon träumt Gott? Und ich glaube, Gott träumt von einer innigen Beziehung mit Menschen, die ihn lieben. Das glaube ich, dass das eins seiner größten Träume und Beweggründe sind. Und warum und wie ich da drauf komme, da nehme ich euch jetzt mit rein. Wenn ich die Bibel anschaue, von vorne bis hinten, dann zieht sich das wie ein roter Faden durch. Im Garten Eden, Gott hat die Menschen gemacht und hat immer wieder die Gemeinschaft gesucht. Jeden Tag kam er in den Garten und hat die Gemeinschaft gesucht. Dann kam der Sündenfall und obwohl Gott bestimmt auch enttäuscht und traurig darüber war, wie die Menschen reagiert haben, hat er ihnen noch Kleider gemacht und ihnen einen Auftrag gegeben und sie dann erst vor Tür gesetzt. Also nett. Wir lesen gar nicht furchtbar viel weiter, da steht drin, und es gereute ihn, Menschen gemacht zu haben. Und ich denke, oh spannend, erst jetzt. Also mich hätte es schon früher gereut. Und dann steht aber weiter drin, aber er fand Noah. Noah hat Gnade bei Gott gefunden. Und ich habe davor nichts gefunden. Also Noah kommt davor nicht vor, sondern erst ab da, wie es weitergeht. Und ich habe mich gefragt, warum hat Noah Gnade gefunden? Und wenn ich sein Leben dann lese, was er getan hat, dann deutet es auf mich darauf hin, er hat Gott komplett vertraut. Ich meine, der hat hirnrissig eine riesengroße Arche gebaut und darauf vertraut, dass Gott alle Tiere zwei und zwei zu ihm bringt und dass er die Erde ausrotten wird. Also wenn ich jemandem so vertraue, dann muss ich ihn lieben. Das ist meine Schlussfolgerung. Ihr könnt gerne andere haben. Aber ich glaube, dass Noah Gott liebte und dass Gott deshalb gesagt hat, er hat Gnade gefunden bei mir. Ja, dann geht's ja weiter. Also Noah ist ja nur ein Teil. Dann berief Gott Abraham, er erwählte das Volk Israel, er sandte Propheten und schließlich ganz zum Schluss noch seinen Sohn Jesus. Und immer wieder mit dieser tiefen Sehnsucht, ich möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Ich möchte mit ihnen sein. Wir wollen miteinander eins werden. Und immer wieder schieben die Menschen Gott weg. Und auch das zieht sich wie ein roter Faden durch. Ich bin gerade bei Richter. Nicht so arg schön. Ist halt ein geiles Buch. Ja? Und ich frage mich, wie viel unendliche Geduld Gott eigentlich noch hat. Ich fassungslos. Immer und immer wieder schieben Menschen Gott weg. Immer wieder ersetzen sie ihn durch Götter. Und immer wieder letzten Endes durch sich selber. Diese Selbstsucht ist ein ganz großes Thema, mit dem ich mich gerade selber beschäftigen muss. Und ich bewundere Gottes Gnade darin, dass er so oft vergibt, dass er immer wieder neu anfängt, dass er jeden Morgen neu macht, dass er wieder diese Hoffnung reinlegt und wieder anfängt zu berufen und wieder neu. Er hört nicht auf, obwohl er doch aus Erfahrung weiß, mit denen wird es wohl nichts. Zweiter Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Gott liebt Menschen. Eigentlich alle. Aber am liebsten die, deren Herzen ihm gehören. Er wünscht sich, dass unser Herz ihm gehört. Und er sucht danach. Also Gottes Traum besteht nicht darin, möglichst viele Gebäude zu haben oder viel zu erleben oder viel, weiß ich nicht, Veranstaltungen zu haben. Sein Traum sind Menschen. Menschen, die ihn lieben. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Timotheusbrief. Und Jesus sagt selber über seinen Auftrag, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also Gottes Wunsch wieder, da zieht sich's durch, sein Herz schlägt für Menschen. Und ich habe eine Geschichte gefunden, die ihr alle kennt, die mich echt tief bewegt hat, immer wieder neu bewegt, in der wir ganz viel drin finden und ich heute meinen Hauptschwerpunkt genau auf diesen Traum legen möchte. Eine der eindrücklichsten Geschichten für mich ist Jona. Jona lebt im Nordreich von Israel und die Weltmacht ist Assyrien und die Hauptstadt Ninive. Und die Assyrer waren wohl keine netten Menschen. Da war viel Gewalt, da war wahnsinnig viel Härte und die sind mit ihren Feinden ordentlich ins Gericht gegangen. Und Gott spricht zu Jona: Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkünde gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Kurz überlegt, wie man das mit anderen Worten sagen kann. Ich nehme mal meine dazu. Jona, ich liebe sogar die Menschen und ich möchte ihnen die Möglichkeit zur Umkehr geben. Sag du ihnen, was sie falsch gemacht haben. Jetzt steht nicht drin, was Jona gedacht hat. Im nächsten Satz steht, aber Jona machte sich auf, um vor dem Angesicht des Herrn nach Tarsis zu fliehen. Überzeugt war er wohl nicht von dem Auftrag. Wie gesagt, es steht nicht drin, was er sich dabei gedacht hat. Ich habe mir überlegt, was ich mir dabei gedacht habe und habe es mal runterbrochen, sozialverträglich für heute Vormittag. Geht's noch? Die Assyrer sind unendlich schrecklich. Es sind bösartige Menschen. Und du willst, dass ich in diese Stadt gehe und sie zur Rechenschaft ziehe, also sie zurechtweise. Entweder die schlachten mich sofort ab oder, was viel schlimmer wäre, die bekehren sich wirklich und du vergibst ihnen noch und die werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Hackt's dir. Und nur menschlich so vielleicht zu denken. Jona wusste, wie mächtig die waren dort. Der wusste, was das für eine große Stadt war. Und ich habe mich gefragt, warum wollte er nach Tarsis? Also zum einen, weil es einfach weit weg war. Und zum anderen Tarsis, wo ein großer Handelsort war. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, ein ruhiges Leben. Ich lebe meinen Traum ich werde braun, erfolgreich, wunderschön und habe meine Ruhe. Und du kannst ja irgendjemand anderen nehmen. Und theoretisch hätte Gott das machen können, aber sein Traum war größer und sein Plan war, diesen mit Jona durchzuführen. Und weil Gottes Traum größer war und weil Gott Gott ist, musste Jona jetzt durch die Schule. Und dann gab es erstmal Wahlarrest. Und dann kannst du mal drüber nachdenken. Dann kannst du dir mal Gedanken machen, mit wem du dich anlegst. Wer ist wirklich größer? Die Assyrer oder ich? Und wem solltest du mehr gehorchen? Und wie die Geschichte weitergeht oder wie sie ausgeht, das könnt ihr nachlesen oder kennt ihr alle wahrscheinlich schon. Und obwohl Jona Gott auch erlebt hat, er ist ja dann demütig hingekrochen und dann wurden sie auch noch gerettet. So ein Ärger. Da steht dann drin, dass Jona noch mit Gott zum Schluss diskutiert hat. Ja, habe ich es dir nicht gesagt? Jetzt hast du sie noch errettet. Und ich musste da durch. Und Gott sagt ganz zum Schluss, und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können und dazu so viel Vieh. Kleiner Fun Fact, Menschen, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können, nein, sind keine Frauen, sind Kinder zwischen 0 und 4 Jahre. Wenn 120.000 Kinder in Ninive gelebt haben sollten, dann waren es sicherlich mehr Erwachsene. Ich habe in meiner Studienbibel nachgelesen, da steht um die 600.000 Menschen. 600.000 Menschen und Gott hatte Mitleid mit ihnen. Er wollte nicht, dass sie so bleiben. Es hätte ihm doch auch einfach egal sein können. Aber er wollte das nicht. Er wollte, dass sie frei werden. Er wollte, dass sie ihr Leben verändern. Ihm ging es um die Beziehung, dass diese Menschen Gott erkennen und mit ihm in Beziehung treten. Mir persönlich ging es schon oft wie Jona und mir geht es auch immer wieder wie Jona, dass mir Gott was aufs Herz legt und ich denke, nö, finde ich blöd. Meistens tut es das damit ja nicht ab, sondern es geht ja weiter. Warum nicht? Warum will ich nicht das tun, was er mir aufs Herz legt? Ich denke mir dann, was denken die anderen? Was, wenn ich falsche Worte finde? Was, wenn ich es überhaupt nicht erklären kann? Was, wenn ich einfach nicht fähig dazu bin? Und unterm Strich steht doch ganz oft die Angst davor, allein dazustehen. Von den anderen nicht gemocht oder ausgeschlossen. Und manchmal wird dann oder oft wird dann bei mir die Angst größer als der Auftrag. So wie bei Jona. Wird die Angst größer als der Auftrag und dann tröstet es mich, wenn ich die Bibel lese. Weil da sind ja so viele Männer gescheitert. Also da denke ich dann, Gideon hat sich in die Hosen gemacht, ist abgehauen, hat immer wieder neue Bestätigungen gebraucht, hat Angst gehabt. Mose hatte Angst, hat gesagt, oh, ich kann doch nicht reden, ich bin der Falsche, nimm jemand anderen. Der war völlig überfordert, da können wir viel, viel mehr aufzählen. Also die Helden von der Bibel waren irgendwie keine furchtlosen Superhelden, sondern Menschen wie wir. Also ich sage mal ganz ehrlich, wenn die es schon nicht hinkriegen, was erwartet Gott dann von mir? Ich wohne in Rohrdorf, in einem kleinen Flecke. Ich habe meine Familie, meine Kinder, mein Beruf. Ist doch alles perfekt. Da muss ich doch nicht Großes vollbringen. Und ich habe mich gefragt, was wohl Gideon und auch Mose vielleicht so am Ende von ihrem Leben gedacht haben. Ob die wohl auf dem Sterbebett gelegen sind und dachten, ich hätte es auch leichter haben können. So mürrisches Volk, dass du ständig in den Hintern treten musstest. Diese Abschlachtereien, andauernd Blut, Krieg, Geschrei, ist doch furchtbar. Was ein Leben. Es war furchtbar anstrengend. Wäre ich nur nach Tarsis gegangen, hätte es mir gemütlich gemacht, hätte meinen Traum verwirklicht von einem ruhigen Leben. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Aber ich frage mich das tatsächlich. Ich frage mich, was wäre passiert, hätten diese Männer und Frauen sich nicht Gott zur Verfügung gestellt. Und jetzt im Umkehrschluss glaube ich ganz fest daran, dass beide hoffentlich auf dem Sterbebett dachten, aber ich hätte so viel nicht erlebt. Ich hätte Gott nicht erlebt. Ich hätte die Feuersäule nie gesehen. Ich hätte diese ganzen Wunder nie erlebt. Ich hätte mit diesen paar Hanseln niemals ein ganzes Volk überwältigen können. Das hätte ich alles nicht erlebt. Ich wäre braun geworden, aber ich hätte es nicht erlebt. Und ich bin überzeugt, dass es einen großen Gewinn hat, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und jetzt Achtung, hört's bitte richtig, es geht nicht um Errettung. Okay? Es geht darum, was ich für Erlebnisse mit Gott haben kann, was ich für segensreiche Dinge haben kann, was ich für Generationen verändern kann, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle. Wessen Traum lebst du? Ich glaube, Gott erfüllt uns oft unsere Träume und ich glaube, dass es auch gut ist und dass Gott sich das auch wünscht. Er hat viel für uns. Und ich glaube, dass da ein ganz großes Segen drauf liegt, wenn Gott unsere Träume erfüllt und auch unsere Träume, die er uns gibt. Aber so wie bei allem gibt es eben auch in einem Segen eine Gefahr. Und ich kenne viele, die beten, Herr, schenk mir ein Haus, schenk mir eine Familie, schenk mir Kinder, schenk mir einen Partner. Und Gott schenkt dir das dann. Und dann? Und dann, genau. Und dann plötzlich dreht sich alles nur noch ums Haus, um die Finanzierung, um die Renovierung. Und dann dreht sich alles nur noch um Besitz. Und dann dreht sich alles nur noch um die Kinder. Und das ist das Wichtigste. Und dass die ja groß werden. Und wenn die dann mal aus dem Haus sind, dann können wir wieder renovieren. Und dann dreht sich alles um die Familie. Und dann dreht sich alles um den Partner und dann dreht sich alles um Urlaub, um Reisen, um tolle Erlebnisse, um das noch und das noch und das noch. Wessen Traum? Und ich habe einen wunderschönen Satz gehört. Geschenke dürfen niemals wichtiger werden als der Geber. Und erfüllte Träume dürfen niemals Gottes Traum verdrängen. Und das predige ich zu mir auch heute. Zuallererst zu mir. Meine Geschenke werden mir oft wichtiger, wie der, von dem ich sie habe. Und immer wieder passiert mir das. Und auch hier ist die Bibel wieder so ein gutes Vorbild und so ein Leitfaden. Weil Gott vergibt uns. Und er gibt uns wieder neue Hoffnung. So wie er bisher schon die Geduld noch nicht verloren hat, ist die gute Nachricht, dass er sie bis jetzt mit uns auch noch nicht verloren hat. Ich habe Hoffnung, dass es noch eine Weile so bleibt. Aber irgendwann kommt der Punkt. Und ich will es nicht ausreizen. Aber er liebt uns und er wünscht sich diese Beziehung. Und vielleicht wird Gott uns heute nicht unbedingt nach Ninive schicken. Vielleicht schickt er uns auch nicht auf eine große Bühne oder auf einen fremden Kontinent oder irgendwas Tolles, was morgen in den Nachrichten steht. Vielleicht ist es nur was ganz Kleines. Aber ich bin überzeugt, dass jeder Mensch einen Auftrag von Gott hat, nämlich den Auftrag, Gottes Traum umzusetzen. Mit ihm gemeinsam den Traum umzusetzen. Die Frage ist nicht, ob Gott spricht, die Frage ist, ob wir es hören wollen. Sein Traum ist nicht immer ganz konform mit meinem. Manchmal ja, aber manchmal auch nein. Und manchmal ist es so, dass ich mir eigentlich was ganz anderes vorstelle. Und bin ich bereit, meinen Traum vielleicht auch mal zurückzustellen? Und wenn wir eines Tages auf dem Sterbebett liegen und dann zurückblicken, werden wir uns wahrscheinlich fragen, werden wir uns wahrscheinlich nicht fragen, wie viele Urlaubstage wir hatten oder wie unser Haus renoviert war. Sondern es werden die elementaren Fragen sein. Mit wem hatte ich Beziehung? Wo war Gott? Wie viel Zeit habe ich mit ihm verbracht? Und habe ich Gottes Traum in meinem Leben gelebt? Samuel hat gesagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und ein Herz, das sagt nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, ist nicht einfach. Und ich erzähle euch das nicht, weil ich so toll bin und es kann, sondern weil ich jeden Tag zu Kreuze krieche, weil ich es jeden Tag in die Scheiße setze. Aber weil das mein größter Wunsch ist, dass mein Herz sich so verändert, dass ich mich zurücknehmen kann, dass es nicht um mein Ego, nicht um mich geht, sondern dein Wille. Und es ist anstrengend. Und weil Gott weiß, dass es so anstrengend ist, hat er nicht einen Menschen gemacht, sondern viele Menschen. Und wir alle sitzen doch im gleichen Boot. Und wir alle brauchen einander, uns zu ermutigen, uns vielleicht auch manchmal auch darauf hinzuweisen, auf unser Ego, aber auch uns aufzurichten und zu sagen, hey, ist okay, aber zusammen, ich glaube, dass wir es wieder hinkriegen und uns gegenseitig aufbauen. Und vielleicht beginnt es gar nicht irgendwo weit weg, sondern vielleicht bei einem Menschen, den du jetzt auf dem Herzen hast, im neben dir, im Nachbarn, im Arbeitsumfeld, wo auch immer, deine Kinder. Und wenn Gott dann spricht durch sein Wort oder durch einen Gedanken oder durch einen Menschen, den er euch zeigt, dann lasst uns nicht nach Tarsis laufen. Und wenn ihr weglaufen wollt, sucht euch einen Bruder, eine Schwester, der euch festhält und sagt, lasst uns prüfen zusammen. Und wenn ich es machen muss, dann hilf mir, dann pack mir einen Rucksack und richt mir ein Vespa und schmier mich mit Sonnencreme ein und dann los geht's. Ich glaube, dass Gottes Herzschlag ist und Gottes größter Wunsch ist, Menschen zu gewinnen. Und die Frage ist, wollen wir in seinem Traum eine Rolle spielen? Wollen wir mitmachen? Wollen wir Menschen gewinnen? Und ihnen zeigen, wie Gottes Herz ist. Wir, die wir es doch schon erlebt haben, die wir schon so viel Cooles erlebt haben mit ihm. Wollen wir den anderen diese Möglichkeit verwehren? Oder sind wir bereit, es mit ihnen zu teilen? Und dann lasst uns den Schritt gehen. Ich glaube, es gibt nichts Größeres. Ich glaube, es gibt nichts Größeres und nichts Schöneres, als mit Gott gemeinsam seinen Traum zu verwirklichen. Ich glaube aber auch, es gibt nichts Schwierigeres. Und ich bin überzeugt, dass er mit allem, was er uns gegeben hat, uns ausrüstet, uns stärkt und uns hilft, wenn wir bereit sind und sagen, rede Herr, denn dein Knecht hört. 23 Minuten. Amen.